Also ich beginne jetzt, wir schließen heute die Vorlesung ab und ich erzähle Ihnen noch ein paar Geschichten. Ich weiß nicht, das Schema ist im Skriptum drinnen, ich mache das kurz. Ich habe ja viele Auseinandersetzungen erlebt am Podium oder Diskussionen nach Vorträgen. Und da prallen zwei verschiedene Weltanschauungen aneinander und die kann man charakterisieren. Da gibt es die, die man Beherrscher nennt. Das sind die Männer und die Leute, die hinter Großprojekten und hinter der harten Technik stehen. Überlegenheit begründet Verfügungsrechte. Also der, der stärkere ist, der hat mehr Rechte. Der Mensch steht außerhalb der Natur, die Natur ist für den Menschen da. Man kann sowas als anthropozentrische Verengung der Ethik nennen oder eben als anthropozentrische Ethik. Eine technokratische Grundhaltung, also alle Probleme haben in irgendeiner Weise eine technische Lösung. Der Glaube an die Allmacht von Wissenschaft und Technik, lineares, reduktionistisches Denken, also wenn ein Problem auftaucht, ja, dann habe ich jetzt sofort die Lösung. Und dabei wird natürlich die Komplexität ausgeklammert und solche Lösungen, die haben dann meistens eine Menge Folgeprobleme. Dann auch überzogene Ansprüche, auch das ist wichtig. Und böse gesagt, das muss man der jungen Generation dazu sagen, schon noch gegen Ende des tausendjährigen Reiches hat der Propagandaminister Goebbels immer noch vom Endsieg gesprochen. Ja? Und deswegen kann man da sagen, der Glaube an den Endsieg der Technik über die Natur, das wird von den Beherrschern vorgetragen. Oder Defätismus, Resignation. Und da habe ich ein Beispiel, ich weiß nicht, wenn Sie das schon gehört haben, sagen Sie sofort Halt, bitte. Es gab im Jahr, also im Jahr 1978, am 5. November war die Volksabstimmung zu Zwentendorf. Im Dezember ist dann das Atomsperrgesetz verabschiedet worden. Und im Frühjahr 1979 war der Unfall von Three Mile Island, dem amerikanischen Kraftwerk. Atomkraftwerk in der Nähe von Middletown bei Harrisburg in Pennsylvania. Und gleichzeitig ist ein Film erschienen, China-Syndrom. Und wenn Sie diesen Film noch nicht gesehen haben, der ist wirklich sehenswert. China-Syndrom. Und zwar heißt es deswegen so, China wird auch als Porzellan bezeichnet oder eine Schmelze. Und das Also China-Syndrom heißt eben, es kann bei einem Unfall dieses radioaktive Material sozusagen durchschmelzen. Und so ein Meltdown kann passieren. Also das ist eben, ja, und dieser Film China-Syndrom war hervorragend besetzt schauspielerisch. Da war der Die Jane Fonda hat eine Fernsehreporterin gespielt, eine tolle Rolle der Komiker, eine ganz ernste Rolle der Jack Lemmon, der hat einen Atomingenieur gespielt. Und das Ganze geht da um einen Reaktorstörfall und eine unglaublich spannende Geschichte, wirklich gut. Und ja. Und dieser Film ist dann auch im ORF gelaufen und danach zu einem kurzen Streitgespräch eingeladen, der technische Direktor des Atomkraftwerks Zwentendorf, das eben nicht in Betrieb gegangen ist, der Alfred Nentwich und ich als einer der deklarierten Kritiker der Atomenergie. Und der Nentwich hat ihm erklärt, ja, dass der Film China-Syndrom ist zwar gut gemacht, aber sowas kann passieren und das ist alles übertrieben. Und ich habe gesagt, na, der Film ist gut. Es waren da, als technische Berater waren da Ingenieure von Westinghouse und General Electric, die aus Gewissensgründen ausgestiegen sind aus der Atomtechnik. Die waren da Berater und alle einzelnen Episoden, die da in dem Film vorkommen, die hat es an sich schon gegeben in der Realität. Nur diese Kombination halt nicht. So, das war's. Die kurze Auseinandersetzung war zu Ende und wir sind dann in den Gastraum gegangen und ich habe den Entwich gefragt, haben Sie ein bisschen Zeit noch? Ich hätte sie gern, ja, reden wir miteinander. Und ja, eine Flasche Rotwein herbei. Und so, und jetzt, was der Entwich sagt, das ist wortwörtlich. Also, dass wir Zwentendorf, wir die österreichische Energieversorgung nicht brauchen, geschenkt. Das hätte er nie vor laufender Kamera gesagt. Aber der Westen braucht die Atomtechnik, um gegenüber der arabischen Welt einen technischen Fortschritt zu haben. Und dass in 50 Jahren eh alles den Bach hinuntergegangen ist, das werden auch doch auch Sie so sehen, sagt er zu mir. Und ich habe dann gemeint, ja, weil für mich war die Anti-AKW-Bewegung so eine aufstrebende Basisbewegung und da habe ich sehr viel Hoffnung hineingesetzt, habe aber gleich das Gefühl gehabt, ja, denn endlich kann ich mit der Anti-AKW-Bewegung, die ihm seinen Job gekostet hat, nicht aufrichten. Aber er hat dann eben weiter noch gesagt, also, dass eh alles, eh nichts mehr zu machen ist, es geht eh alles bergab. Und dann hat er zu mir dann noch gesagt, wie ich widersprochen habe und gemeint habe, ja, also man kann mit Engagement, kann man eine bessere Zukunft schaffen. Und er hat gesagt, das ist ja schön, wenn es so Idealisten gibt wie Sie. Bitte? Man kann. Ja, also ich hab eben einfach einen optimistischen umweltpolitischen Standpunkt eingenommen und gemeint, na, Engagement zahlt sich aus, wir können was bewegen und so weiter. Und da sagt mir der Direktor des Atomkraftwerks, ja, es ist ja schön, wenn es so Idealisten gibt wie Sie. Ne? Also ein Verzweifelter. Nicht? Und deswegen, oder Defätismus, Resignation. Nicht? Und das kann man so verstehen, natürlich, dass einer, der in diesem technokratischen System fest verankert ist und dort eine Positionssicherung hat, dass der diesen Machtapparat, der über Leichen geht, so mächtig und unangreifbar erlebt und empfindet, dass er sozusagen das Anrennen der Umweltaktivisten gegen diesen Koloss als, ja, ist zwar nett, wenn sie das machen, aber ist aussichtslos, also aus seiner Sicht. Aber wir dürfen uns natürlich von diesem Defätismus nicht anstecken lassen und einer meiner Sprüche heißt ja immer, Resignation ist nicht erlaubt. Das können wir der Nachwelt nicht antun. Und das Gegenpart, die könnte man als die Bewahrer bezeichnen. Überlegenheit begründet nicht Sonderrechte, sondern Pflichten, Fürsorgepflichten. Der Mensch wird als Teil der Natur gesehen. Der Mensch hat auch Verpflichtungen gegenüber der Natur. Er kann nicht, darf nicht alles tun, was er tun kann. So nach der Ethik der Mitgeschöpflichkeit Albert Schweitzers, Ethik, Ehrfurcht vor dem Leben, eine solidarische Grundhaltung, wo Kooperation viel wichtiger ist als die Konkurrenz. Erkennen der hohen Komplexität und Verletzlichkeit der Biosphäre, dass man sehr rasch Dinge kaputt machen kann. Der Versuch, zumindest ganzheitlich und vernetzt zu denken und anspruchsvoll in den wesentlichen Dingen. Also nicht jetzt anspruchsvoll, ja, das neueste Automodell zu haben und was ich, jeden Urlaub irgendwo auf der anderen Seite des Globus, sondern wesentliche Dinge. Ja, was ist das? Das ist für mich eine positive Zukunftsvision, die man aber sich erwerben muss. Und auch, dass man sich als, dass man Freiheit hat, dass man seine Meinung sagen darf und kann, dass man sein Leben nach seinem Gewissen einrichten kann. All das sind aus meiner Sicht die wesentlichen Dinge, die wir beanspruchen. Und natürlich auch die Einsicht, dass die Natur immer recht hat. Wir können die Natur nicht täuschen mit unseren Weltverbesserungskonzepten. Ja, in der letzten Zeit mehren sich die Stimmen. Ich kriege das immer wieder mit, dass man sagt, ja, also dieser Klimawandel, erstens einmal stimmt das gar nicht. Das da mit dem CO2 und so, da kommen immer wieder Leute, die erklären, ja, das ist alles ganz anders und der Mensch, der hat da überhaupt keinen Einfluss drauf und, und. Und vor allen Dingen gibt es dann eben auch Stimmen von gescheiten Leuten, die ich ansonsten sehr schätze, die sagen, also mit dem Klimawandel macht man uns genauso Angst, wie man seinerzeit bei Corona die Leute in Angst und Schrecken versetzt hat und dann eben ihre Grundrechte außer Kraft gesetzt hat. Und genau dasselbe wird beim Klimawandel passieren oder passiert, ne? Da wird jetzt Angst gemacht und dann wird gegen unsere Grundrechte verstoßen und dann verbietet man uns alles Mögliche, worauf wir eigentlich einen Anspruch haben. Und das ist eine ganz wichtige Auseinandersetzung im Grunde genommen. Da habe ich auch einen Aufsatz drüber geschrieben, der auf meiner Homepage zu finden ist. Gegenwartsdenken und Zukunftsverantwortung heißt es. Und da kann man eben sagen, bedrohen diese Maßnahmen unsere Grundrechte. Also welche Maßnahmen sind es? Vor Jahrzehnten wurde in der Ökologiebewegung, also auch in der Diskussion um das Atomkraftwerk Zwentendorf, wurde ja immer natürlich die Frage gestellt, ja, aber wo soll man die Energie hernehmen? Ne? Der Stromverbrauch, der wächst. Und da habe ich Ihnen, ja, glaube ich, auch diese eine nette Geschichte erzählt. Die erste Umweltministerin war eine Ärztin, eine Internistin, Frau Primaria Ingrid Leodolter. Und bei einer ihrer ersten öffentlichen Veranstaltungen habe ich sie gefragt, ich gesagt, Frau Ministerin, wie kann man es verantworten, mit einem Strahlenschutzgesetz die Bestrahlung der Menschen zu nicht medizinischen Zwecken zuzulassen, wo man doch weiß, dass auch geringste Dosen Erbschäden und Missbildungen hervorrufen können und als Spätschäden Krebs, nur damit man Atomkraftwerke bauen kann. Was sagt die Frau Umwelt- und Gesundheitsministerin? Es ist eine Tatsache, dass sich der Stromverbrauch alle 10 Jahre verdoppelt und danach müssen wir uns richten. Und da habe ich auch mit unglaublicher Genugtuung und Freude ein Buch von einem Psychologen namens Wolfgang Schmidbauer gelesen, der da einen schönen Satz drinnen hatte. Wenn man uns sagt, dass eine Verdoppelung des Stromverbrauchs nur mit Atomenergie möglich ist, dann ist das kein Argument für Atomenergie, sondern gegen die Verdoppelung des Stromverbrauchs. Also, da wollte ich ihm einfach sagen, dass also die Frage eben jetzt Bedrohung, die Maßnahmen unserer Grundrechte. Jetzt wird eben gesagt, ja, wir haben sozusagen diese Freiheit, unseren Lebensstil so zu wählen, dass wir Auto fahren und alles Mögliche machen, Weltreisen und ja, Konsum auf hohem Niveau, Wegwerfmentalität, all das. Und da muss man eben sagen, die Rechte, die jemand hat, die enden dort, wo sie die Rechte anderer einzuschränken beginnen. Und wenn wir jetzt generationenübergreifend denken, also ich habe das ja auch schon oft gesagt, wenn man nur gegenwärtig denkt, kommen ganz klare Antworten heraus. Wenn man aber langfristig generationenübergreifend denkt und sich solidarisch mit der Zukunft weiß, dann kommen ganz andere Ergebnisse heraus. Und wenn wir wissen, dass wir mit unserem Lebensstil die Freiheit und die Lebensmöglichkeiten und die Lebensqualität künftiger Menschen, und es werden Größenordnungen mehr sein, als bisher auf der Welt gelebt haben, einschränken, dann ist völlig klar, dass das nicht unsere Grundfreiheiten sind, auf die wir ethisch gesehen einen Anspruch haben.
Bitte über den europäischen Horizont wegschauen, weil wir ein globales Problem haben. Und es gibt natürlich Kulturen und Religionen, wo die Reinkarnation eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, wer garantiert uns, dass es nicht uns selber dann auch betrifft, wenn wir nochmal auf die Erde kommen?
Ja, das kann schon sein.
Fällt immer aus. Ich sage immer, mir passiert jetzt ein bisschen, ich bin nicht bei Gott, sondern bin ich schon überall. Und dann sage ich, pass auf, vielleicht musst du nochmal auf die Erde zurück und dann kannst du selber ausfahren. Ist wieder ein Argument, ja. Also, man muss sich
Ja,
vielleicht
oder
sagen.
man hat ein schlechtes Karma und wird dann als, weiß jetzt nicht, als was geboren, als
Ja,
irgendein Wesen, dem es gar
ja.
nicht gut geht.
Ich bin das ja auch so wie die Menschheit und die Kultur. Wir sind ja so kultiviert, wir sind ja im Prinzip selber sehr massiv von diesem ganzen Klimazerstörung. Das heißt, der Menschheit, wir sind im Prinzip auch am Aussterben bedroht.
Ja, also das glaube ich nicht. Die Menschen sind unglaublich zäh, anpassungsfähig, wenn sie sich vorstellen, wie manche Leute unter grauenhaften Bedingungen in Gefängnissen, na, schauen wir nach Gaza. Ne? Es ist unglaublich, was die Menschen aushalten können. Ne? Aber unter welchen unmenschlichen Bedingungen sie vegetieren. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Mutter und haben kleine Kinder und wissen nicht, wo sie sauberes Wasser herkriegen können. Oder sie müssen auf die Flucht gehen, ne? Weil alles rundherum kaputt geht.
Also auf jeden Fall eine Lebensqualität, irgendeine
Ja.
Weise lebenswert ist.
Ja, also.
Wenn die Lebenskatastrophe, wenn das jetzt nicht noch weitergehen würde.
Ja, also es geht da wirklich darum, sozusagen, welche Freiheit wir für uns in Anspruch nehmen. Ja, gut, also das sind einmal Fragen. Eine ganz interessante Geschichte ist mir untergekommen. Da gibt es den George Lakoff, einen Linguisten, der das schöne Buch geschrieben hat, Auf leisen Sohlen ins Gehirn, politische Sprache und ihre Macht. Sehr spannend, aber anspruchsvoll zu lesen ist auch das Buch von Ingeborg Maus, Menschenrechte, Demokratie und Frieden. Aber eine ganz interessante Geschichte ist die, mir hat einmal auch ein Philosoph erklärt, hat gesagt, ja, seine Tochter studiert Philosophie und die befassen sich jetzt intensiv mit der Frage, ob man armen Leuten helfen soll. Ob man ihnen helfen soll, armen Leuten. Und das ist eigentlich für normal denkende Menschen, so wie wir es uns vorstellen, eigentlich selbstverständlich, dass man armen Menschen hilft. Aber so einfach ist das nicht. Und der Lakoff hat eine ganz interessante Geschichte herausgefunden. Und zwar den Vergleich einer Familie mit dem Staat. Da wird vom Vater Staat auch gesprochen. Und da gibt es eben ganz zwei verschiedene konträre Konzepte. Und er hat, ja, die Geschichte ist so gelaufen, er hat das Wahlprogramm von Nixon, von Präsident Nixon, hat er gelesen und alle Ziele, die da genannt worden sind, hat der Lakoff das Gefühl gehabt, ja, das kann er alles unterstützen. Aber die Einzelmaßnahmen, die der Nixon dann gut geheißen hat und so weiter, da hat es dann die größten Diskrepanzen gegeben. Und da ist dem Lakoff eben aufgefallen, das ist komisch, was kann das sein, dass die allgemeinen Ziele bei ihm und Nixon eigentlich völlig übereinstimmen, aber bei den Einzelmaßnahmen überhaupt nicht. Was gibt es da für eine Diskrepanz? Und da hat er dann mit einem Psychologen gesprochen und der hat ihm gesagt, fragen Sie, würden Sie den Säugling, wenn er weint, auf den Arm nehmen? Und da gibt es den Unterschied zwischen der strengen Vaterfamilie und der fürsorglichen Elternfamilie. Der strenge Vater, der sagt, nein, Disziplin, das Kind muss lernen, das richtig auf die Mahlzeiten Ding, das soll jetzt ruhig schreien, das soll, ne? Strenger Vater. Fürsorgliche Eltern, die nehmen das kleine Kind gleich, wenn es sich nicht wohlfühlt, wird es beruhigt und so weiter. Die starke Vaterfamilie ist auch so, dass man sagt, ja, der Vater, der ist das Oberhaupt der Familie, der muss in die feindliche Welt hinaus, der muss da gegen Konkurrenz und alle Widerstände, muss er Geld zusammenraffen, damit er die Familie durchbringt und sozusagen mit sehr viel Fleiß und Aufwand und Disziplin erfüllt der Vater seine Pflichten und in der Familie hat das natürlich zu geschehen, was der Vater sagt. So, die strenge Vaterfamilie. Und der Vaterstaat, wenn er nach der strengen Vaterfamilie ausgerichtet ist, der, ja, und die strenge Vaterfamilie geht auch davon aus, dass Kinder von Natur aus faul und undiszipliniert sind und die Kinder müssen lernen, dass sie Disziplin lernen und diszipliniert sind und folgen und funktionieren. Nur dann können sie es auch zu etwas bringen. Ja? Und die Leute, die es zu nichts bringen, ja, die sind selber schuld, weil sie undiszipliniert, faul und bequem sind. Ja? Und wenn ich jetzt einem armen Menschen Geld gebe, dann ist das moralisch falsch, weil ich ihm damit die Möglichkeit nehme, aus eigener Kraft sozusagen erfolgreich zu werden. Ja? Also das ist ganz spannend, diese Begründung, warum man Armen nicht helfen soll, warum das moralisch falsch ist. Ja? Das blendet natürlich völlig die gesellschaftlichen Bedingungen aus, dass eben viele, die oder die allermeisten, die unter elenden Bedingungen leben, gar nicht die Aufstiegschancen haben, so fleißig sie auch sind. Ne? Aber das ist meiner Meinung nach, für mich war das sehr spannend, eben diese Erklärung zu finden zwischen der strengen Vaterfamilie, nicht, wo auch der Vaterstaat nach diesem Konzept streng ist und so weiter und nicht, dass sozusagen die Sozialschmarotzer da jetzt durchfiltert auf Kosten der Fleißigen. Ja, also das ist eine ganz spannende Geschichte. Ja, wir sind jetzt bei verschiedenen positiven Aspekten und für mich sind Projekte der Wiederbewaldung etwas ganz Schönes. Erstens ein wichtiges Arbeitsgebiet für Ökologinnen und Ökologen. Da muss man eine ganze Menge verstehen. Eine Umkehr der Trends zur Wüstenbildung. Also wenn man wieder Wald aufwachsen lässt, dann wirkt es der Bodenerosion entgegen. Auch eine ganz wichtige Sache ist die Wolkenbildung. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt. Ein für mich ungemein eindrucksvolles Bild war mal so eine Luftaufnahme über eine Agrarsteppe. Da sieht man nur so diese Felder. Aber es sind einige kleine Wäldchen, sind da und über jedem Wäldchen schwebt eine Wolke. Also der Wald, der ist ein Stabilisator des Klimas und eine größere Wolkendecke erhöht die Energierückstrahlung der Sonnenenergie in den Weltraum, also die Albedo wird erhöht, was eben auch der Erderwärmung entgegenwirkt. Ja, Artensterben wird verlangsamt, wenn man den Wald schont und wiederum vergrößert. Wobei ich absichtlich eben nicht von Aufforstung rede. Es geht nicht um einen Forst, sondern um Wald, um artenreiche Systeme. Klimaschutz, aber auch natürlich Armutsbekämpfung, weil ein groß angelegtes, großräumiges Wiederbewaldungsprojekt oder auch nur lokal, dass die Menschen auch entlohnt, die den Wald pflegen und schützen, bewirken natürlich, dass die Menschen dort weiterleben können und nicht aus bitterer Not ihre Heimat verlassen müssen. Und natürlich Beitrag zur Friedenssicherung, wenn man das Geld, das für diese Projekte notwendig ist, aus dem Rüstungsetat nimmt, was sehr wünschenswert wäre. Ja, also das wäre so ein Lösungsmultiplikator und es gibt da Gott sei Dank einige Gebiete, wo Dinge dieser Art sehr erfolgreich durchgeführt worden sind. Da ist Costa Rica ein Beispiel, das in den 1960er Jahren unglaublich stark entwaldet wurde. Da hat's, kann ich mich noch erinnern, da gab es damals eine sehr renommierte Umweltzeitschrift aus Schweden, Ambio, und da war so ein Titelbild, da sieht man so einen Hamburger und da den Regenwald drinnen, nicht? Und Costa Rica, mittelamerikanische Regenwälder, sozusagen für Billigfleisch für die Hamburgerindustrie. Man hat dort gerodet, hat Rinder, Weiden errichtet. Es kam dann natürlich rasch zu Bodenerosion und dort wuchs dann nichts mehr. Und so ist von Jahr zu Jahr die Waldbedeckung in Costa Rica zurückgegangen. Es folgte die Zeit der Entblößung der Nation. Die Waldfläche, die ist sehr stark reduziert worden auf 20% der ursprünglichen Menge. Und dann hat aber ein Umdenken eingesetzt und es wurde ein Viertel der Landesfläche unter Naturschutz gestellt und die Restaurierung von Wald hat eingesetzt. Nach dem Bürgerkrieg 1948 wurde das Militär abgeschafft und das Land lebt seither in Frieden. Also Costa Rica ist ein ganz interessantes Modell und da gibt es ja, was Sie vermutlich ohnehin wissen. Ja, also heute hat Costa Rica wieder eine Waldbedeckung, die wesentlich höher ist und es werden verbindende Waldkorridore angelegt. Und da gibt es eben ein schönes Projekt, Regenwald der Österreicher. Ein Sinfoniker, der Geiger Michael Schnitzler, ein Nachfahre des Arthur Schnitzler, der hat sich dort im Golfo Dulce, da sehen Sie da unten dieses Bild, Golfo Dulce, der süße Golf, weil da Flüsse hineingehen, die Süßwasser bringen und der ist etwas weniger salzig, dieser Golf. Dort hat Michael Schnitzler sich ein Haus gebaut. Wunderschön, anschließend gleich am Rande des Nationalparks. Und man muss sich vorstellen, Fotos, er sitzt dort, kann auf den Ozean schauen. Beim Frühstückstisch kommt dann ab und zu ein Tukan her und frisst und lässt sich füttern und ähnliches. Ja, und dem Michael Schnitzler ist aufgefallen, dass aus dem Nationalpark ständig Holztransporte rollen. Also da wird geschlägert drinnen. Und er hat dann erfahren, ja, es gibt eine Menge Privatgrundbesitze im Regenwald, im Nationalparksgebiet. Und Private haben das Recht, dass sie auch Bäume fällen dürfen. Und daraufhin hat er das Projekt Regenwald der Österreicher gestartet, wo er Geld gesammelt hat in Wien, dann auch die Kronenzeitung mitgespielt und man hat dann den Privaten die Grundstücke abgekauft und dem Staat Costa Rica geschenkt. Und der Michael Schnitzler hat damals den für Nationalparke zuständigen Beamten, den Herrn Ugalde, gefragt, ob er was dagegen hat, weil man das Regenwald der Österreicher nennt, weil das ist für die Spenden sozusagen besser. Und er hat gelacht, er hat gesagt, nein, nein, wir wissen ja, dass ihr uns den Wald nicht wegtragen werdet. Und so hat es dann funktioniert und der Michael Schnitzler hat, das war in den, naja, frühen, späten 1980er Jahren, Anfang 90er Jahre, da sieht man da diese Region, Golfo Dulce. Und da ist der Esquinas-Wald. Esquinas ist der Fluss und Esquina heißt die Ecke, der macht so Eck der Fluss. Und Michael Schnitzler hat drei Hauptziele verfolgt mit dem Projekt. Erstens Naturschutz durch Grundstückkauf. Das hat sich aber mittlerweile geändert, weil die wesentlichsten Grundstücke, die in dem Nationalpark sind, wurden schon gekauft und jetzt werden Grundstücke außerhalb des Nationalparks auch erworben und es werden Korridore gemacht, also verbindende Pflanzungen. Ökotourismus, er hat ein Öko-Hotel, die Esquinas Regenwald Lodge, gebaut. Wunderschöne Bungalows, ein Schwimmbecken dort. Und die lokale Bevölkerung dort in La Gamba, so heißt diese Ortschaft, da sind eben Arbeitsplätze geschaffen worden, wie eben diese Lodge bewirtschaftet wird, Gärtner und Wäscherei und Küche und all das, was eine gute Zusammenarbeit mit dem Dorf macht. Und drittens, ökologische Forschung. Da waren die Pioniere, waren zwei Botanikstudenten, Werner Huber und Anton Weißenhofer. Die haben in einem kleinen alten Bauernhäuschen mit Lehmboden logiert und haben als Forschungsprojekt auf einem Hektar Waldfläche die Arten der Bäume bestimmt und sind dort auf 100, 180, naja, sind dort auf 180 Baumarten gekommen, nicht? Was ja unglaublich ist. Nicht? Und da mussten sie oft hinaufklettern, weil von unten sieht man da jetzt Blüten und so weiter und weiß nicht, sind das, ist das von Lianen oder von dem Baum und so weiter. Also und mittlerweile, das war in den beginnenden 90er Jahren und mittlerweile ist die Station gewaltig ausgebaut und es kommen Studentengruppen aus Wien, aber auch aus anderen Städten Österreichs, aber auch aus Amerika, aus Deutschland und so weiter. Und es ist eine rege Publikationstätigkeit auch. Man findet, da würde ich die Homepage auch empfehlen, www.lagamba in einem geschrieben. Athen. Ja, dann werden eben biologische Korridore geschaffen. Es werden Baumsämlinge herangezogen für die Bewaldung. Weiden werden dann bewaldet. Und das erfordert natürlich auch ein ökologisches Wissen, weil viele der Regenwaldbäume unter solchen Bedingungen auf einer Wiese nie richtig aufkeimen, weil da ist einfach zu prall die Sonne und so weiter. Und da muss man wissen, mit welchen Pionierbäumen man anfängt und so weiter. Also das ist eine sehr spannende Geschichte. Ja, man kann da auch sehr viel herumrechnen. Trockene Biomasse. Der jährliche Zuwachs bindet 10 Tonnen CO2 pro Hektar und das bis in 60 Jahre. Pro Baum ca. 750 Kilo. Und die Kosten wurden auch berechnet. Ja, und ich habe zu diesem Projekt eine sehr starke persönliche Bindung. Weil ich war mit Bernd Lötsch, da wir mit Konrad Lorenz befreundet waren. Es wurde vor vielen Jahren ein Umweltschutzstaatspreis vergeben, der Konrad-Lorenz-Preis. Und Konrad Lorenz hat Bernd Lötsch und mich als ständige Juroren in die Jury sozusagen hinein reklamiert. Und wir haben jedes Jahr eben würdige Konrad-Lorenz-Preisträger suchen müssen und haben da jetzt zum Beispiel auch Leute prämiert, die gegen die Bürenautobahn waren oder andere Aktivistinnen und Aktivisten. Und dann war der Martin Bartenstein Umweltminister, ein beinharter Industriemensch, der niemals so einem Umweltschützer den Preis verliehen hätte. Und da haben wir ihn gesucht und da ist uns der Michael Schnitzler eben untergekommen. Und es war klar, der verdient natürlich diesen Konrad-Lorenz-Staatspreis. Nachdem der Schnitzler den Preis bekommen hat, hat der Bernd Lötsch zu mir gesagt, oh, jetzt sollten wir uns das Projekt auch anschauen. Und das war für mich ganz eine wunderschöne Sache. Ich war ja seit meiner Jugend besessen von so Tropenträumen. Ich habe seit meiner Kindheit Aquarien und in Aquarien haltet man eben nicht einheimische Fische, das geht schlecht, weil die hohen Temperaturen nicht vertragen. Der Mensch ist ja ein Tropenwesen. Wir haben ein warmes Wohnklima, deswegen brauchen wir so viel Energie. Und unsere Zimmerpflanzen und unsere Aquarien und Terrarientiere, die stammen alle aus den Tropen. Und für mich war es immer so, manchmal gehe ich da mal Papageien fliegen sehen, möchte die Fische so sehen, wie sie in der Natur vorkommen, die aus dem Aquarium kommen und so weiter. Jedenfalls war ich ganz begeistert und wir sind da 1996 nach Costa Rica gefahren. Ja, und ja, da bin ich auch beim Baumpflanzen. Ja, das lassen wir jetzt. Ich erzähle noch ein bisschen was von Costa Rica. Ja, und mit uns ist eine Diplomandin gefahren, die das Thema bearbeitet hat, Besucherbetreuung im Regenwald der Österreicher. Die konnte gut Spanisch, das muss man können, und ist mit einem Einheimischen, mit dem José Angel, der früher ein Wilderer war und dann ein Naturführer, der Führungen gemacht hat, ist sie lang herummarschiert und hat dann mir mitgeteilt, sie ist länger in Costa Rica geblieben, gesagt, ja, der José sucht, er hat einen Freund, der seine Finca verkaufen will, also sein Anwesen, und 100 Hektar circa, ja, und das ist da einen wunderschönen Wildbach, Wasserfälle und so weiter. Da kommen auch die Baumsteigerfrösche vor, den Hubatus granuliferus und Ornatus, diese kleinen bunten Fröschchen, ganz fantastisch. Ja, und da sucht er einen Käufer. Ja, und da haben wir lange überlegt in Wien und versucht, wen zu finden und haben dann zu fünft ein Projekt auf die Beine gestellt, dass man diesen das Geld zusammengetragen haben und diese Finca gekauft haben. Und die ist jetzt auch im Schutzgebiet. Und da habe ich dann auch ausgerechnet, dass allein auf meinem Anteil Weide, das war nämlich ein Drittel Primärwald, ein Drittel Sekundärwald, ein Drittel Weide, dass auf der Weidefläche meines Anteils jährlich 100 Tonnen CO2 gebunden werden. Also ich habe meinen ökologischen Fußabdruck auch deutlich verringert und das sozusagen Sinnvolle auch mit dem Freudvollen verknüpft, weil ich jahrelang im Winter immer so circa 2 Wochen in Costa Rica verbracht habe als ambitionierter Naturfotograf und Naturschützer. Und nicht nur, ja, und meine vielen, vielen, vielen Tier- und Pflanzenfotos sind dann auch in den entsprechenden Publikationen aufgetaucht von der Tropenstation. Also das ist auch für einen Amateurfotografen dann sehr schön, wenn man da seine Bilder auch unterbringt. Und da wurde zum Beispiel ein Orchideenbuch wurde veröffentlicht, Orchideen aus dieser Region. Und bin ja auch seit langer Zeit ein Orchideenfreund und habe zu Hause so manche Mini-Arten aus Costa Rica zur Blüte gebracht und fotografiert. Und da war ich dann auch ganz stolz, wie der Professor Weber, der Botaniker, der das Orchideenbuch herausgebracht hat, der mir gesagt hat, also ohne deine Fotos hätte das Buch nicht machen können. Also das sind dann so die Freuden und ich finde eben, dass man an solchen Dingen auch sehr viel Positives gewinnen kann. Das haben wir alles gehabt. Ja, also eine ganz großartige Person ist natürlich Jane Goodall gewesen, die enorm viel geleistet hat in Richtung Naturschutz und auch in Flüchtlingslagern Naturschutz, Stimmung gemacht hat. Also es gibt eine ganze Reihe so positiver Entwicklungen. Die Wiederbewaldung, ich habe da jetzt ein bisschen was über Costa Rica erzählt, aber da tut sich in Afrika auch eine ganze Menge. Und was ich auch da eben gesehen habe, wenn man auf einer eingezäunten Fläche jetzt Bäume pflanzt und der Zaun ist an einer Stelle schlecht und es kommen da ein paar Rinder hinein, dann ist in einem Tag die monatelange Arbeit vernichtet, weil die fressen sofort die Bäume ab. Das schmeckt ihnen. Also wenn man Beweidung verhindert, dann kann schon wieder der Wald aufwachsen. Und das hat man in Gegenden Afrikas auch gemacht, dass man größere Flächen eingezäunt hat. Da ist dann Wald aufgewachsen und da konnten dann Leute auch, weil da auch das Mikroklima besser ist, konnten da auch sozusagen Gartenwirtschaft und kleinräumige Landwirtschaft betreiben. Also da tut sich auch einiges. Was auch sehr spannend ist, es gibt viele Initiativen, die so in Richtung Ökostädte gehen, wo man versucht eben also den Umwelteinfluss von Städten zu verringern, klimagerecht zu bauen, auch zum Beispiel Regenwasser zurückhalten zur Bewässerung und vieles mehr. Besonders spannend ist natürlich das, was man Ökodörfer nennt, weil da in einer Gesamtheit Alternativen verwirklicht werden können. Also von Biogartenbau und was ist jetzt Kleintierhaltung und viel mehr. Und dass da Menschen zusammenfinden, die sich gegenseitig unterstützen, einander helfen und so weiter. Also das sind sozusagen Keimzellen der Nachhaltigkeit, wobei es eben ganz wichtig ist, wir erleben ja heute Tendenzen, dass die Menschen immer abhängiger werden von äußeren Dingen, von der Energie, von allen möglichen Grunderfordernissen. Und man sieht es ja selber, wenn es irgendwie der Strom ausfallen würde, was da alles auf einmal nicht mehr funktioniert. Und wenn man jetzt sich aus diesen Abhängigkeiten versucht zu emanzipieren und sozusagen die wesentlichen Grundfunktionen in wesentlichen Grundbedürfnissen autark zu werden, da sind Ökodörfer ein sehr guter Ansatz. Es gibt auch Friedensdörfer, wo Menschen lernen, auch, das ist jetzt die Prinzipien der Gewaltfreiheit und so fort. Und von solchen Friedensdörfern sind dann auch gelegentlich Friedensmissionen und Krisenherde gestartet und haben dort Vermittlungsarbeit gemacht. Also es gibt diese Alternativen, die durchaus ihre Leistungsfähigkeit bewiesen haben. Ja, ich komme immer wieder auf Albert Schweitzer, der gefragt einmal wurde, ob er Optimist oder Pessimist ist. Und da hat er sehr schön gesagt, im Denken bin ich Pessimist, im Handeln aber Optimist. Und ich teile das vollständig und meine eben, dass wir im Hinblick auf die Lebensumstände der künftigen Lebewesen, Mensch und nichtmenschliche Organismen, mein Mensch und Mitgeschöpfe, dass wir da gar kein Recht zum, gar kein Recht haben zu, ja, also jetzt zu sagen, es ist eh alles egal, ich brauche eh nichts mehr machen. Denn jede auch nur kleine Handlung hat eine Wirkung in die Zukunft. Jetzt können wir sagen, was können wir denn tun als Einzelne? Das ist ja die wichtigste Frage, was können wir tun? Also es geht auf jeden Fall entschieden darum, die Aufklärung wiederzubeleben und die Demokratie wiederzubeleben. Die Aufklärung, das hat ja Immanuel Kant so schön als das Leitmotiv genannt, wage zu denken und habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Er hat dann auch gesagt, dass man sozusagen auch, das hat auch Herr Robert Spemann, der Moralphilosoph, sehr klar betont, dass wenn jemand etwas erkannt hat, was andere nicht erkennen, wenn jemand also jetzt eine Bedrohung erkannt hat oder irgendetwas verstanden hat, was andere nicht verstehen, und was aber wichtig ist für die Allgemeinheit, dann hat er auch die Pflicht, das zu tun. Also und das tun ja auch die sogenannten Whistleblower. Nicht? Also wenn man jetzt den tragischen Fall Julian Assange nehmen, das ist gar nicht ungefährlich. Wenn jemand erkennt, dass in irgendeinem System etwas faul ist, und dass das eigentlich alle wissen sollten, dann hat man eigentlich die moralische Verpflichtung, das kundzutun. Und das tun eben manche. Es ist halt auch, wie gesagt, sehr wichtig, dass jemand, der Gefahren erkannt hat, die Verpflichtung hat, andere darauf aufmerksam zu machen. Also wieder Belebung der Aufklärung. Und wir erleben ja und haben das besonders stark in der Corona-Zeit erlebt, dass selbstständiges Denken und Meinungsfreiheit eigentlich dramatisch eingeschränkt worden ist. Mir ist da einer meiner Lieblingsdichter, ist ja der Eugen Roth. Und da ist mir vor einiger Zeit ein Gedicht untergekommen von Eugen Roth, das auf die heutigen Zeiten passt und auf die Corona-Zeit speziell. Ein Mensch, der mit Descartes gedacht, dass Denken erst das Leben macht, gerät in Zeiten, wo man Denker nicht wünscht. Und wenn, dann nur zum Henker. Er kehrt den alten Leitsatz um und sagt, non cogito ergo sum. Also wenn man nicht denkt, dann kann man existieren, aber wenn man unerwünschte Dinge ausspricht, dann geht es einem schlecht. Und wir wissen heute, dass eine Menge Ärzte, die nicht mitgespielt haben, damals, dass man denen die Praxis gesperrt hat, sie zum Teil angezeigt, verurteilt hat. Also es ist ganz entscheidend wichtig, dass man die Meinungsfreiheit wieder belebt, hochhält, dass man den Mut entwickelt, zu seiner Meinung zu stehen. Ganz wichtig ist auch, ich habe das ja betont in der Vorlesung schon mehrmals, nach Paul Watzlawick, dem prominenten Psychologen, der das Buch geschrieben hat, wie wirklich ist die Wirklichkeit, lebt ja jeder Mensch in einer eigenen Wirklichkeit, die das Ergebnis von Information und Kommunikation ist. Und der gefährlichste Fehler, den man machen kann, besteht darin zu glauben, meine Wirklichkeit, so wie ich die Dinge sehe, ist die einzig wahre. Und diesen Fehler machen die allermeisten. Und wenn jetzt um irgendwelche Fragen gestritten wird, dann erlebt man immer wieder, dass jemand die Argumente der anderen Seite gar nicht versteht, sondern gleich abwehrt und immer seine eigene Wirklichkeit wiederholt. Schon Goethe hat einmal sehr schön gesagt, sie meinen uns zu widerlegen, indem sie ihre Meinung ständig wiederholen und unsere nicht achten. Also für mich war es immer eigentlich ganz interessant, sehr spannend, wenn jemand, den ich ernst genommen habe und in mancher Hinsicht auch das Vorbild gesehen habe, wenn jemand in einer anderen Frage ganz anderer Ansicht war. Ja, das ist interessant, wie siehst du das? Ah, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Bin ich wieder ein bisschen gescheiter worden. Also, oder dass man sagt, ja, pass auf, das verstehe ich schon, aber wenn du das so und so siehst, wie, und dann sagt der andere, aha, so habe ich das nicht gesehen. Und man kommt einander nur näher, wenn man die Wirklichkeit des anderen versteht. Und so gesehen ist ja zum Beispiel dieser landläufige Kampfbegriff Putin-Versteher ja unüberbietbare Blödheit. Wenn man sagt, jemand, der einen möglicherweise Gegner nicht versteht, dass das schlecht ist. Ja, wie will ich zu einer vernünftigen Einigung kommen, wenn ich den Standpunkt meines Gegenübers nicht verstehen will oder nicht verstehen kann? Also es gibt ja nichts Dümmeres, als jemanden zu kritisieren, der versucht, etwas zu verstehen. Und verstehen heißt ja noch nicht gutheißen. Man kann sagen, ja, ich verstehe deinen Standpunkt von deinen Erlebnissen her und so weiter. Also ist ja alles sehr persönlich gefärbt. Also es gibt viele Frauen, die sozusagen die Männerwelt sehr negativ sehen. Und wenn man dann möglicherweise erfährt, aha, welche schlimmen Erfahrungen sie gemacht haben, muss man sagen, ja, ich kann es verstehen, dass man diesen Standpunkt einnimmt. Ja, die goldene Regel und der kategorische Imperativ, die Basis der Ethik bilden, die müssen ernst genommen werden. Die goldene Regel sagt natürlich nichts anderes, als dass du dich so verhaltest, dass du andere so behandeln sollst, wie du behandelt werden willst. Und das ist im Grunde eine ganz einfache Geschichte. Ja. Ich will nicht umgebracht werden, ich will nicht gefoltert werden, ich will nicht, dass man Bomben auf mein Haus schmeißt. Und daher kann ja nicht dafür sein, dass man das bei anderen macht. Der kategorische Imperativ ist insofern ja auch spannend, weil der besagt ja nach Kant, man soll sich so verhalten, dass die Maxime des Handelns ein allgemeines Gesetz sein könnte. Das heißt, mein Verhalten wird auf allgemeine Verbindlichkeit hin überprüft. Und wenn man das jetzt auf die Frage des Lebensstils anwendet, und das finde ich, das sollte man, dann ist im Grunde auch klar, nach dem kategorischen Imperativ, so wie wir leben, die Ansprüche, die wir für selbstverständlich halten, die sind nicht verallgemeinerbar. Das kann nicht jeder Mensch auf der Welt den Anspruch erheben, so zu leben wie wir. Auch Auto, alle paar Jahre ein neues Modell und ja, natürlich eine Weltreise und eine anspruchsvolle Wohnumwelt. Im Winter jeden Raum geheizt und so weiter. Ja, das ist nicht für die ganze Menschheit erreichbar. Und daher ist die Frage, ob wir das Recht haben, das zu beanspruchen. Also nach dem kategorischen Imperativ, der eine Verallgemeinbarkeit voraussetzt, ist vieles, was wir für selbstverständlich halten, eigentlich nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist auch, eben einen gewaltfreien Diskurs zu üben und zu praktizieren, die Verhaltensforscher und die Psychologen haben ja herausgefunden, dass das menschliche Verhalten ambivalent ist. Der Freundschaft steht die Feindschaft gegenüber, der Fremdenfeindlichkeit die Gastfreundschaft, der Aggressivität die Kooperation und so weiter. Und wir wissen, dass es möglich ist, die aggressive Seite des Menschen, die dunkle Seite anzusprechen und zu mobilisieren, bis hin zum Völkermord, bis hin zum Genozid kann man den Menschen bringen. Aber man kann natürlich auch das Licht im anderen ansprechen. Das ist eine ganz wesentliche Geschichte. Ich habe Ihnen ja von verschiedenen gewaltfreien Aktivisten auch berichtet. Einer davon, der Amerikaner David Hatzo, der ein tolles Buch auch geschrieben hat, Waging Peace, und der anhand einiger Episoden beschreibt, wie wirksam Gewaltfreiheit ist. David Hatzo, Hart, Sough, Hatzo. Waging Peace. Bitte? Waging. Ja, Wage War heißt Krieg führen und Waging Peace heißt Frieden führen. Nein, Waging. Waging Peace. Waging Peace. Auch entscheidend, das Gemeinsame vor das Trennende stellen, erkennen, dass die Strategie der Mächtigen darin besteht, die Gesellschaft zu spalten, Probleme, Nebensächlichkeiten, also Konflikte über Nebensächlichkeiten zu schüren. Da gibt es eine ganze Menge Sachen, da gehört diese ganze Geschichte, was ich jetzt auf das Gendern dazu und andere, da kann man streiten. Aber wesentlich wichtiger wäre, dass die Menschen sagen, was sind eigentlich unsere gemeinsamen Ziele? Und da steht Frieden an allererster Stelle. Und dieses Gemeinsame muss vor das Drängende gestellt werden, dass wir sagen, ja, wir wollen alle gemeinsam Frieden. Auch eine interessante Geschichte ist das, was die Juristen Dolus Eventualis nennen. Dolus Eventualis heißt eben, Nachteile oder Schäden für Dritte in Kauf nehmen, billigend in Kauf nehmen, ist ein strafbarer Tatbestand. Also wenn ich etwas mache in den Unternehmen und sage, ja, also da kann natürlich ein Schaden entstehen für andere, ich will ihn nicht schädigen, ja, aber es ist möglich, dass der entsteht, dann ist das eine strafbare Handlung. Der Dolus Eventualis, wenn man Schäden Dritter billigend in Kauf nimmt, auch ohne Schädigungsabsicht. Und das wäre jetzt natürlich die Grundlage von unglaublich vielen juridischen Fällen. Denn alles, was wir tun an Umweltschädigung, ob das jetzt die Verwendung von Pestiziden ist, vieles verursacht Schäden für andere, die wir ja gar nicht wollen, diese Schäden, aber wir nehmen sie billigend in Kauf. Und das ist eben eine strafbare, im Prinzip strafbare Handlung. Und da kommt dann auch der Begriff rein, Unterlassungstäter. Und wir wir sehen ja unglaublich viele Verstöße gegen ein verantwortungsvolles Handeln. Und schauen zu. Also man muss jetzt ja sich selber auch oft fragen, wenn man sich jetzt überlegt, was in Gaza passiert. Da werden Bomben geschmissen auf Spitäler, auf Schulen. Ganze Wohnvierteln werden dem Erdboden gleichgemacht. Leute leiden. Wenn Sie sich vorstellen, was in so einem Spital sich abspielt. Kein Wasser, keine Medikamente, kein Strom. Und noch dazu schlagen Raketen ein, irgendwo. Also das sind ja unglaubliche Sachen. Und dann, wenn man sich anschaut, wie Natur zerstört wird, und wenn man jetzt den Dolus Eventualis hernimmt, dann,
Was zu trinken?
wenn man sich dann vorstellt, was da alles passiert, ja, und wir sitzen da gemütlich und ja, wir wissen, was für Leid da verursacht wird und schauen eigentlich gelassen zu. Ja, wir schimpfen drüber, wir versuchen, was ist dort und da, gibt es eine Kundgebung und so. Aber was tun wir wirklich dagegen? Die Antwort ist auf jeden Fall zu wenig. Und wenn man in die Vergangenheit schaut, da wird dann ganz leichtfertig der Stab gebrochen über Mitläufer im Nationalsozialismus. Danke für mich. Und man sagt ja, diese bösen Nazis und so weiter. Und ja, stimmt schon. Aber wie untadelig sind wir heute? Also man bricht den Stab über Unterlassungstäter des Dritten Reichs, die da mitgespielt haben und nicht im Widerstand waren. Und stellt sich gar nicht die Frage der Unterlassungstäterschaft heute. Und wir sind alle mehr oder weniger Unterlassungstäter. Und wenn man sich engagiert, ein bisschen weniger.
Wir sehen halt, dass das auch psychisch stark anstrengend ist, auch wenn man in der Familie keine Unterstützung hat. Weil da geht es nur, dann existiert da auch noch schnell vor jedem Fall. Das ist nur, dass ich meine Aufteilung durch aufteilen muss ja. Und mich nicht, es gibt so viele Krisen ja, in dieser Welt. Ich meine, Gaza ist eins, Afghanistan ist andere, also es wird ja gar nicht auch, ja, und wenn ich überall was beitragen möchte, merke ich, dass ich meine eigenen Ressourcen überstrapazieren. Und deswegen fokussiere ich mich auf Einzelne, das ist meine Gesundheit. Dass ich denke so, ich kann mich hier überall unterschieden. Und dann versuche ich einfach meine Kraft dafür einzusetzen und dann wirklich dafür einzusetzen und mich zu zersplittern und damit endgültig würde. Und genau, das sehe ich irgendwie nur auch bei Ihnen. Sonst geht es auch nicht nur um den einfach diesen.
Ja, ich schlage vor, ich habe noch 3, 4 Folien und dann setzen wir uns ein bisschen zusammen
Ja.
und runden die Geschichte ab. Ja, also vor dieser Frage, was können wir tun, stehen natürlich all die Leute, die unglaublich gescheite Ideen zu Buch gebracht haben. Also auch zum Beispiel der Rainer Mausfeld, sein letztes Buch Hybris und Nemesis, ein dicker Wälzer, sehr spannend, gegen Ende unglaublich, wie er eben beschreibt, wie sich die Machtstrukturen dem demokratischen Zugriff entzogen haben und so weiter. Und wann dann die Frage auftaucht, ja, was können wir tun? Ja, da ist Da zitiert er auch sehr gescheite Leute, die sagen, also auch Hannah Arendt hat das gesagt, sagen, was ist. Also einfach die Dinge mal beim Namen nennen, damit das in die Köpfe kommt. Und jetzt kann man eben sagen, zu den Dingen, die ich tun kann, ist, dass ich einmal versuche, Zusammenhänge zu verstehen und zu sagen, was läuft schief. Wie könnte eine bessere Welt ausschauen? Aha, die haben das gemacht, super funktioniert, das funktioniert auch, aber die Spielregeln sind noch nicht entsprechend geändert. Und da gibt es dann die und die Initiativen, ja, die kann ich unterstützen und so weiter. Also das ist einmal wichtig, dass man sich der Probleme versucht, bewusst zu werden. Und sie auch eben nicht verdrängt, sondern anspricht und in einem Bereich, der einem auch Freude macht, dort engagiert. Also ich habe eben auch diese Wiederbewaldungsgeschichte in Costa Rica war für mich natürlich jahrelang eine wunderschöne Sache, weil ich dort auch für mich das Recht beansprucht habe, einmal im Jahr nach Costa Rica zu fahren, weil sozusagen die CO2-Bilanz eh sehr gut war und dass man sagt, ja, ich mache das Positive und partizipiere auch mit schönen Erlebnissen dran. Ja, etwas, was für mich auch ganz, ganz wichtig war. Jahrzehntelanger Umweltschutz ist natürlich kräftezehrend und aufwendig und so weiter und so fort. Aber man wird reichlich belohnt dafür, indem man ganz großartige Menschen kennenlernt, zu denen man bewundern kann, die man als Vorbilder nehmen kann und von denen man dann auch geschätzt wird. Habe ich Ihnen die Geschichte erzählt vom Hans-Peter Dürr? Ich weiß nicht. Das war für mich ein tolles Erlebnis. Der Hans-Peter Dürr, ein theoretischer Physiker aus München, der auch in Umweltfragen sehr engagiert war. Er hat das Global Challenges Network hat er kreiert. Also ein ganz toller Mann, den habe ich glühend bewundert. Und da war einmal an der BOKU vor vielen, vielen Jahren bei einem Workshop. Und ich habe mein Herz genommen und bin hingegangen und gesagt, Herr Professor Dürr, darf ich mich vorstellen, mein Name ist Peter Weiß. Ich kenne Sie doch. Kennen Sie doch vom Club 2. Das schauen wir uns doch immer an. Das sind wir ganz auf Ihrer Seite. Gibt es Ihnen doch. Und so weiter. Also das hat mich unglaublich aufgebaut. Ja, also der Hans-Peter Dürr ist ein ganz, ein großer, gescheiter Mann. Und einer seiner schönen Aussagen ist, ich habe 50 Jahre lang die Materie studiert. Und heute wissen wir, dass es die Materie gar nicht gibt. Und er hat dann zu sehr klugen anderen Konzepten gefunden. Das ist toll, was. Lustig, jetzt geht es auf einmal. Ja. Ein anderer Wissenschaftler, den ich sehr geschätzt habe, war George Wald, Nobelpreis für Physiologie 1967. Und George Wald hat uns auch in der Aktion gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf ganz massiv unterstützt. Hier, das ist bei einer Veranstaltung in Tulln, knapp vor der Volksabstimmung. Da hat er auch eine Rede geschwungen. Da hat er gesagt, entschuldigen Sie meine etwas zerbrochene Deutsch. Aber die Sache ist so einfach, dass es möglich ist, sie auch in schlechtes Deutsch zu erklären. Und dann hat er erklärt, dass die Versicherungsanstalten, die ganz genau wissen, wie man mit Risiko umgeht, die Atomanlagen nicht zu sichern und vieles andere mehr. Also der George Wald war ihm auch sehr gut und hat ihm auch gesagt, mir genügt diese Rolle nicht zu studieren, wie die Menschheit im Abgrund versinkt. Ich glaube, ein Wissenschaftler zu sein, ist in vieler Hinsicht eine religiöse Aufgabe im weitesten Sinn des Wortes. Und ja, jedenfalls engagiert er sich, die Natur und den Menschen zu bewahren. Ja. Und Konrad Lorenz, der für mich eine sehr geliebte Vaterfigur war, der hat ja den schönen Spruch geprägt, das längst gesuchte Zwischenglied zwischen den Affen und den wahrhaft humanen Menschen sind wir. Was bedeutet das? In der kulturellen Entwicklung muss das Humane, das in jedem Menschen steckt, zum Bestimmenden gemacht werden. Heute wird das Aggressionspotenzial und der Eigennutz sozusagen zum Bestimmenden gemacht. Aber es gibt auch, wie man an den Prinzipien der Gewaltfreiheit und den Erfolgen derer, die das praktizieren, sehen kann, kann man eben auch das Licht im Menschen, das in jedem Menschen ist, instrumentalisieren und zum bestimmenden Prinzip in der Gesellschaft machen. Also das halte ich auch für ganz wesentlich. Und am Schluss möchte ich eine Folie bringen oder einen Spruch bringen aus einem Film, da hat ein Amerikaner, Paul Jacobs hat er geheißen, einen Film gemacht, Paul Jacobs und die Atombande. Paul Jacobs hat in diesem Film das Schicksal von amerikanischen Soldaten nachgezeichnet, die dazu auserkoren waren, Atombombentests beizuwohnen. Da hat man Gräben gemacht, da sind die drinnen gewesen und dann wurde eine Atombombe gezündet und man hat dann geschaut, was tut sich da? Und bei all diesen Tests hat es natürlich enorme Strahlenbelastungen auch gegeben für viele der Teilnehmer, beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Und Paul Jacobs hat dann viele Soldaten im Spital besucht mit Leukämie und anderen Krebserkrankungen. Er selber war auch einmal bei sowas dabei, bei solchen Versuchen. Dann hat er sozusagen mit den Hinterbliebenen Interviews gemacht und ganz am Schluss sieht man ihn sitzen, abgemagert, wie er sich eine schmerzstillende Injektion gibt. Und da wurde er gefragt, Herr Jacobs, Sie sind doch eigentlich schon am Ende. Und wieso geben Sie immer noch nicht auf? Und da hat der Paul Jacobs gesagt, im Talmud steht geschrieben, es ist dir zwar nicht vergönnt, das Werk zu vollenden, du hast aber auch nicht das Recht, deinen Anteil daran zu verweigern. Das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Ich kann die Welt nicht retten, aber ich habe auch nicht das Recht, mich völlig zu verweigern. Ja, damit bin ich am Ende und danke mich für Ihre geduldige Teilnahme. Und wir haben jetzt Gelegenheit, noch in